Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin, moin, Joshua.
Hallo, Philip.
Ja, hallo, ihr beiden.
Herzlich willkommen auch all unseren Zuhörern. Wir haben heute, wie ihr schon gehört habt, Klaus Seibel wieder als Gast. Und ja, schön, dass du wieder da bist, Klaus.
Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. War sehr schön und ich bin sehr gespannt auf die heutige Session.
Magst du dich noch einmal kurz vorstellen, falls dich jemand von den Zuhörern noch nicht kennen sollte oder beim letzten Mal die Episode noch nicht angehört hat mit dir?
Ja, kann ich kurz machen. Also mein Name ist Klaus Seibel, ich bin jetzt knapp über 60 Jahre alt. Ich habe mal vor langer Zeit Theologie studiert, war dann auch Pastor in mehreren freien evangelischen Gemeinden gewesen, 15 Jahre lang ungefähr, und habe dann, mal sagen, mein Leben radikal umgekrempelt, also eine disruptive Entwicklung mitgemacht, wenn man so will, und bin dann in ein Softwarehaus gegangen, wo ich dann später Vertriebsleiter gewesen bin. Das war ich dann auch ungefähr so 15 Jahre. Das ist bei mir die Zeit, wo es dann irgendwie immer Veränderungen geben muss. Und dann habe ich mit dem Schreiben angefangen und bin jetzt hauptberuflich Schriftsteller, schreibe fast ausschließlich Science Fiction. Und nebenberuflich beschäftige ich mich quasi mit disruptiven Technologien, weil mich das unglaublich interessiert. Und weil ich mich einfach selber vorausdenken möchte, wie sich unsere Welt verändert.
Damit hast du ja schon erläutert, warum du der perfekte Gast für unser Thema bist. Die Frage, wir, die Welt und 2050. Das passt ja beide Bereiche, ne? Dein Beruf und dein Nebenberufliches perfekt dazu. Wenn wir uns gleich gemeinsam auf die Reise machen ins Jahr 2050. So hast du uns ja im kleinen Vorgespräch schon mitgeteilt, dass das eine Reise ist, die aus deiner Sicht gar nicht so einfach machbar ist. Wie blickst du von hier aus, also von 2021 aufs Jahr 2050?
Also ich bin sehr gespannt, finde es bedauerlich, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, aber wenn ich mir vorstelle, wie sich die Entwicklung, wie schnell die jetzt vorangeht, scheitere ich daran, mir die Welt wirklich vorzustellen. Also ich bin jetzt auch wieder dabei, eine neue Science-Fiction-Reihe oder so zu beginnen und habe mir überlegt, in welcher Zeit siedle ich die an. Ich wollte es ein bisschen realistisch machen und da habe ich gedacht, 2050 habe ich direkt schon mal durchgestrichen, weil ich gedacht habe, nee, das passt einfach nicht. Ich gehe dann so jetzt so 2030, 2032. Das sind die Punkte, die wir uns noch vorstellen können und die sind schon unglaublich spannend.
Und warum glaubst du, dass wir das nicht können bis ins Jahr 2050?
Ja, weil ich der Überzeugung bin, dass sich die Welt exponentiell verändert. Und da bin ich nicht alleine mit. Ich kann mich daran erinnern, dass der kanadische Premierminister gesagt hat, die Welt verändert sich jetzt so schnell wie noch nie, aber sie wird sich auch nie wieder so langsam verändern wie jetzt. Also es geht immer schneller. Und wir Menschen sind halt von unserer Entstehungsgeschichte evolutionär bedingt gar nicht in der Lage, exponentiell zu denken. Also wir denken linear und der Unterschied ist riesengroß. Kann man vielleicht an einem Beispiel sagen. Wenn ich jetzt von meinem Büro, wo ich gerade sitze, an meinen Sessel ins Wohnzimmer gehe, dann sind das ungefähr 26 Schritte. Das kann sich jeder prima vorstellen. Das ist linear, 26 Schritte. Ganz prima. Wenn ich 26 exponentielle Schritte gehe, komme ich einmal um die ganze Erde. Und wenn ich noch 3 Schritte drauflege, dann stehe ich kurz vor dem Mond. Das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb denke ich, können wir uns auch die Entwicklung in unserer Zeit gar nicht vorstellen, wenn sie denn einigermaßen exponentiell verläuft, wovon ich überzeugt bin.
Das kriegt auf jeden Fall keinen Schrittzähler mehr aufs Anzeigebild.
Ja, die Schritte kannst du zählen, aber die Entfernung nein, nicht mehr.
Ja, ob da die Anzeige ausreicht.
Ja.
Okay, also wir sehen exponentielle Veränderungen im technologischen, gesellschaftlichen, also ist ja beides auch miteinander bedingt. Ja. Wo siehst du denn die größte exponentielle, schrägstrich disruptive Entwicklung auf uns zukommen?
Also das Größte ist nicht eine Entwicklung, sondern das Größte ist, dass man sagen, ungefähr ein halbes Dutzend disruptive Entwicklungen gleichzeitig stattfinden. Das kann man sich vorstellen wie Wellenberge, die alle gleichzeitig an einem Punkt auftreffen und dann immer höher werden. Das ist das, ich muss sagen, jede einzelne von diesen Entwicklungen, die würde die Welt schon radikal verändern. Aber es sind eben, je nachdem, wie man es zählt, 5 bis 15. Also die kann man aufzählen.
Hast du da so deine 5 Top-Picks, was du so denkst, die am gravierendsten, am einschneidendsten sein werden? Also du hast ja gesagt, es ist schwierig, sich das Jahr 2050 vorzustellen, schrägstrich unmöglich. Hm. Wenn wir uns vielleicht dieser Frage nach dem Jahr 2050 ein bisschen dahingehend nähern, dass wir mal diese disruptiven Technologien durchgehen, vielleicht können wir dann ja so ein kleines Mosaik zusammensetzen, wie es aussehen könnte.
Ich würde gerne vielleicht nochmal erklären, warum das wirklich eben exponentiell ist. Und das ist nicht nur einfach meine Meinung, sondern das ist so einigermaßen fundiert untersucht. Also es gibt da wunderschöne Informationen von einem amerikanischen Investmentfonds, ARK Invest. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Cathie Wood.
Ich kenne den nicht nur, ich liebe den.
Du liebst den. Ah ja, okay, dann trage ich ja Eulen nach Athen. Also dieser Fonds, für die Leser oder Hörer, die es jetzt nicht so kennen, also dieser Fonds investiert in Firmen mit disruptiven Technologien. Inzwischen sind es ungefähr 50 Milliarden Dollar, die dort investiert werden. Also es ist sehr erfolgreich. Und das heißt, wenn 50 Milliarden Dollar in Firmen stecken, die sich nur mit disruptiven Technologien beschäftigen, dann hat man da eine ganze Menge Einblick in diese Firmen. Und es ist auch eine ganze Menge Geld da, um fundierte Analysen zu machen. Und das Schöne ist, dass dieser Investmentfonds von Cathie Wood das alles transparent und öffentlich macht. Kann man sich also im Internet angucken. Und eine Sache heißt Big Ideas 2019 und dann gibt es noch Folgesachen. Und also da haben sie das analysiert und haben so eine wunderschöne Grafik gemacht, wo sie in die Vergangenheit reingucken und geguckt haben, wie haben sich die, also welchen Impact, welchen Einfluss haben die Technologien gehabt. Das fing dann bei der Dampfmaschine an, die hat die Welt total verändert. Der nächste Wellenberg ist dann die Eisenbahn, die auf der Dampfmaschine ja aufbaut. Die Eisenbahn hat im Grunde die Welt erstmal zusammengebracht, Entfernungen überwunden. Dann gab es nur ein paar kleinere Entwicklungen. Dann gab es Telefon, Automobil, Elektrizität. Das sind, mal sagen, jeder davon hat unglaubliche Auswirkungen. Da gab es schon einen kleinen Wellenberg und dann kommt als nächstes erstmal nichts und dann kommt so um 1980 rum, fing das dann mit Computern an und als nächstes auf die Computer aufbauend kam dann das Internet. Und auf diese aufbauend kommen jetzt Technologieplattformen, also von künstlicher Intelligenz, Energiegewinnung und Speicherung, Robotik, Genomsequenzierung, Genmanipulation, Blockchain-Technologie und dazu gehören dann Einzeltechnologien wie 3D-Druck oder das autonome Fahren und Roboter und was auch immer. Und jedes Einzelne ist schon so bedeutsam, dass es die Welt sehr verändern würde, aber sie kommen alle gleichzeitig und sie bestärken sich auch gegenseitig. Das ist so die Grundlage, weshalb ich sage, das ist fundiert, dass es exponentiell geht. Und es gibt da auch noch eine ganze Menge andere Informationen, die das mal sagen, befestigen, dass man sagt, ungefähr 90% aller Wissenschaftler, die jemals auf der Welt gelebt haben, leben heute. Es ist klar, dass dann mehr dabei herauskommt als früher. Die Werkzeuge, die man heute hat, sind anders. Früher hatten die einen Bleistift und einen Rechenschieber. Und dann gab es einen Taschenrechner. heute hat man nicht mehr Computer, sondern schon künstliche Intelligenz. Also man hat wesentlich mehr Wissenschaftler, die sich mit wesentlich besseren Werkzeugen befassen, und man muss die ganzen Ingenieure ja noch draufpacken, die sich Dinge aus, die Dinge dann umsetzen. Also auch von daher ist es logisch, dass die Entwicklung immer schneller geht, also tatsächlich exponentiell ist. Und die Vielfalt der Technologien, die kann man schon kaum noch überblicken. Ich versuche eigentlich einen Überblick zu halten und bin immer wieder erstaunt oder entsetzt, dass mir Dinge durch die Lappen gehen und ich denke, meine Güte, da hast du gar nichts von mitgekriegt. So, ist auch wieder so ein großes Ding.
Gutes Beispiel dafür ist ja auch, dass als die Naturwissenschaften quasi entstanden sind, in Anführungsstrichen, da gab es ja noch Studium Generale und sowas. Also da gab es Naturwissenschaftler, die dann quasi für alles zuständig waren. Später gab es dann ja Biologen, Chemiker, Physiker. Heute gibt es dann aber Atomphysiker, Teilchenphysiker und keine Ahnung, Physiker für Supraleitertechnologien. Also es spaltet sich immer mehr auf, verästelt sich immer mehr in spezialisiertere Gebiete, weil das Wissen und die Entwicklung einfach so rasant werden und so detailliert. Und was du eben gesagt hast, also man sieht das ja nicht so richtig. Gefühlt geht ja alles ein bisschen anders weiter, aber das Lebensumfeld fühlt sich irgendwie ähnlich an. Und bei ARK Invest, was du angesprochen hattest, da habe ich mich schon ein paar Mal so durch die Rechercheunterlagen durchgeklickt, die wirklich sehr, sehr spannend ist. Also wir werden auf jeden Fall den Link in den Beschreibungen einfügen für euch Zuhörer. Da stand auch drin, dass wenn man eine Exponentialkurve sieht und nur nah genug ranzoomt, dann sieht alles aus wie eine Linie. Das ist quasi eine Frage der Perspektive. Und für den Einzelnen ist es sehr, sehr schwer, weit genug von allem wegzukommen und einen Überblick zu haben und wirklich zu sehen, dass es eine exponentielle Entwicklung wird. Das vielleicht dazu ergänzen. Das fand ich ein ganz spannendes Bild. Da du dich ja mit ARK Invest auch schon befasst hast, die haben ja so 5 große Bereiche, was so disruptive Technologien angeht. Was glaubst du, könnte von der Disruptionskraft her so das Einschneidendste sein? Oder vielleicht hast du auch ein paar, wo du sagst, die sind alle ähnlich einschneidend.
Ja, es ist, sie sind alle einschneidend. Es ist nur bei manchen nicht so offensichtlich. Also wenn die bei ARK Invest die Blockchain-Technologie als einschneidende Technologieplattform hinschreiben, dann können sich viele Leute da gar nichts drunter vorstellen, denken vielleicht bestenfalls an Bitcoin oder so, aber haben überhaupt keine Idee, warum das jetzt mal sagen so einschneidend sollte wie Computer oder Internet oder oder Auto oder sowas. Ne? Da versteckt sich das so ein bisschen im Detail. Offensichtlicher ist es bei dem Thema künstliche Intelligenz, das natürlich dazugehört, aber man merkt auch da schon bei künstlicher Intelligenz, die hat ihre Finger ja überall drin. Die existiert ja nicht isoliert. Ne? Und das ist ja so, dass sich die einzelnen Technologien gegenseitig befeuern. Und ja, deshalb ist es schwierig, da nur eine rauszugreifen, ohne die anderen immer mitzunehmen. Ne?
Tja, an welchem Punkt sollen wir dann ansetzen, um zu starten und dann die anderen mit ins Boot zu holen, damit unsere Zuhörer auch so eine Idee entwickeln können, okay, was für Abhängigkeiten, was für Bedingungen sind denn da und wo könnte das hinführen?
Ja, ich denke, viele Themen davon wären einen eigenen Podcast wert.
Wirklich?
Ja, gut. Man könnte vielleicht mal die Blockchain-Technologie rausgreifen, weil die tatsächlich sehr unbekannt ist und weil man da gar nicht so viel vermutet.
Gerne.
Hinter dieser ganzen Sache. Ne? Und weil viele denken, da habe ich doch überhaupt nichts mit zu tun. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn das irgendwo irgendwo stattfindet, das betrifft mein Leben ja überhaupt nicht. Ihr seid einverstanden?
Sehr gerne. Absolut.
Okay. Dann vielleicht am Anfang eine kurze Erklärung für die Leser, was diese Blockchain, was dieses Stichwort eigentlich sagt. Also es geht in der Blockchain-Technologie darum, dass, also, dass man Informationen, egal ob das jetzt ein Vertrag ist oder nur ein Eintrag oder ein Kunstwerk oder sonst was, Informationen fasst man in Blöcke zusammen, quasi wie so eine Seite in einem Buch. Diese Informationsblöcke werden miteinander verbunden, indem man so eine Art Quersumme macht, einen Hashwert generiert, der genau festlegt, was auf dieser Seite drin steht. Und die schreibt man in die nächste Seite mit rein. Und in der Seite, die gerade geschrieben wurde, da steht der Hashwert von dem vorigen rein, sodass man die alle miteinander verknüpft, diese Informationen. Das hat den Vorteil, dass man nicht einfach eine Sache herausnehmen kann und was anderes reinsetzen kann. Also das ist fälschungssicher im Grunde, weil sonst die ganze Kette kaputt geht. Man kann nicht aus einer Kette ein Teil rausnehmen, dann ist die Kette kaputt. Und das heißt also, ich kann fälschungssichere Informationen im Internet generieren und sie werden, mal sagen, in einer doppelten Weise gesichert, weil die eben nicht auf einem Rechner irgendwo sind, auf einem Server bei Facebook oder Google oder sonst wo, sondern weltweit verteilt auf Hunderten oder Tausenden Rechnern. Und selbst wenn einer davon geknackt werden würde, werden die anderen das merken und sehen, dass die Information nicht mehr stimmt. Das ist jetzt so die Basis von dieser Blockchain-Technologie und hört sich jetzt immer noch ganz fürchterlich trocken an, bedeutet aber, dass man vertrauenswürdige, fälschungssichere Informationen im Internet hinterlegen kann. Und darauf basiert dann zum Beispiel der Bitcoin. Man konnte früher kein digitales Geld machen, weil man kann es ja immer kopieren. Aber wenn das vertrauenswürdig und sicher und fälschungssicher ist, dann kann man diesem Wert vertrauen. Und der Bitcoin ist aber nur eine ganz, eigentlich eine Randerscheinung, die nur sehr prominent ist, weil der steigt und man hat jetzt dann, wer ein paar Bitcoin hat, der hat halt eine Menge Geld und vielleicht morgen schlaflose Nächte und übermorgen jubelt er wieder, weil das so ein bisschen rauf und runter geht. Trotzdem ist das eine zukunftsweisende Sache und vielleicht so als kleine Detailinformation, gerade jetzt am Wochenende oder am Ende der Woche hat El Salvador den Bitcoin als erstes Land als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. Also das ist nicht nur eine Fantasie von Spekulanten oder so, sondern das geht jetzt tatsächlich so weit, dass es anfängt, offizielles Zahlungsmittel zu werden. Es gibt andere Blockchain-Ketten, wie zum Beispiel Ethereum. Da hat die Europäische Investitionsbank eine Anleihe von 100 Millionen Euro drüber abgewickelt. Also das hat schon Hand und Fuß, das Ganze. Jetzt ist die Frage, was hat das mit unserem Leben zu tun?
Mir stellt sich da, die Frage, was hat das mit unserem Leben zu tun? Aber ich finde das sehr, sehr einleuchtend, ne, wenn man sich anschaut, wie eine Blockchain funktioniert, so wie du das gerade erklärt hast, dass das für digitales Geld super sinnvoll ist, ne? Weil man genau diesen Punkt, den du vorher gesagt hast, dieses einfach Geld mal so erstellen im Sinne von, ich programmiere einfach jetzt mal, dass ich das habe, oder auch einfach Transaktionen fälschen, nicht mehr möglich ist, weil die Blockchain, wie du beschrieben hast, fälschungssicher ist. Aber wo siehst du das disruptive Potenzial sozusagen für die Menschheit und in der Zukunft, in dieser Technik, jenseits von digitalem Geld?
Also das digitale Geld ist ja, ich komme noch mal kurz auf das digitale Geld, weil das Geld spielt schon eine wichtige Rolle. Im Moment ist es so, dass wenn die Banken im internationalen Zahlungsverkehr Geld austauschen, geht das über das SWIFT-System, das von den Amerikanern kontrolliert wird. Deshalb können die auch sagen, wir belegen den Iran mit Sanktionen und machen einfach Klick, klipsen die von dem SWIFT-System ab und keiner kann mehr Geschäfte mit denen machen. Man kann Bitcoin nicht ausklicken. Jeder kann auf der Welt eine Milliarde Dollar in Bitcoin kaufen, kann die per E-Mail verschicken im Grunde oder per Stick irgendwo hier mitnehmen. Und keiner kann es verhindern oder kontrollieren. Die Länder, die versucht haben, das zu verbieten, die haben es wieder aufgegeben. Also Indien hat es mal versucht einzuschränken, China hat es auch eingeschränkt, aber alles läuft wieder, weil es hat keiner unter Kontrolle. Und deshalb das Geld ohne Kontrolle ist schon ein, mal sagen, etwas, das viel Sprengkraft in unserer Welt bringt. Was aber auch heißt, ich brauche in vielen Fällen gar keine Banken mehr. Vielleicht erinnern sich manche noch an die Lehman-Pleite oder so, die Welt in eine Finanzkrise gestürzt hat. Die Banker, die das verschuldet haben, weil die enorme Spekulationen angestoßen haben, die Banken gibt's trotzdem meistens noch, weil sie systemrelevant waren. Jetzt bedeutet das, Banken sind gar nicht mehr systemrelevant. Sie müssen nicht mehr das Geld vermitteln. Das kann auch ganz anders geschehen. Ich kann ganz anders Aktien besitzen, wenn man sie mit, mal sagen, in einer Blockchain festlegt. Oder man kann Verträge, man könnte Grundstücke oder sonst irgendwas. Wenn man das in Blockchain festlegt, ist das unveränderbar. Es braucht keinen Notar mehr im Grunde, das zu bestätigen. Man kann es einfach nicht ändern. Also das spielt in viele Bereiche rein. Das sind jetzt die großen Bereiche. Mal sagen, wenn man jetzt mal in ganz kleine Bereiche nimmt, wir kommen ja in eine Zeit, wo das Internet der Dinge aktiv, also immer mehr Raum einnimmt. Das heißt, es kommunizieren immer mehr, Gegenstände, Maschinen, Geräte miteinander. Es werden bald mehr Maschinen miteinander kommunizieren, als Menschen miteinander kommunizieren. Und die können Bestellungen auslösen. Die können im Grunde Verträge machen. Das wird alles über Blockchain abgewickelt.
Also bestellt dann demnächst mein Toaster bei Rewe um die Ecke den Nachschub. Und um sicherzustellen, dass diese Bestellung wirklich von mir kommt und der Vertrag auch gültig ist, läuft das über eine Blockchain?
Das könnte sein, obwohl der Toaster wahrscheinlich nicht weiß, was du im Kühlschrank hast oder nicht.
Naja, wenn er vorher sich mit dem Kühlschrank unterhalten hat, darüber, wie voll es da drin noch ist.
Wenn er die Toastscheiben zählt, die du verbrennst, ja.
Ja. Aber das ist ja ein guter Punkt. Also die meisten Leute sehen ja in Blockchain Kryptowährungen, aber das ist ja viel mehr. Ja. Also es gibt ja mit IOTA zum Beispiel, das heißt ja sogar, glaube ich, Internet of All Things, diese eine Kryptowährung, die ja als Kommunikationssystem zwischen verschiedenen Geräten gedacht ist. Und dementsprechend kann man ja auch investieren in diese Währung, aber sie ist halt nicht primär als Zahlungsmittel ausgelegt. Wie jetzt zum Beispiel ein Ripple oder sowas ähnliches, was wirklich dafür gemacht ist, dass man damit Finanztransaktionen durchführen kann. Aber also wir haben ja eben über Banken gesprochen, da würde ich gerne nochmal hin zurück. Das ist ja tatsächlich ein großes disruptives Potenzial, wenn wir uns vorstellen, dass es keine Banken mehr gibt, möglicherweise. Also Banken, die A vom Staat gerettet werden müssen, wenn sowas wie eine Subprime-Krise wiederkommt, du hast ja Lehman angesprochen, was ja eigentlich eine sehr, sehr kleine Bank war, die es geschafft hat, die ganze Weltwirtschaft ins Straucheln zu bringen. Das heißt, Kredite geht man ja heute auch zur Bank. Wir haben Notenbanken, die das Auf und Ab von Krediten und Schulden irgendwie versuchen abzufedern und uns die Zinsen vorgeben. Das würde ja die ganze Gesellschaft verändern, oder?
Das wird eine ganze Menge verändern. Also und viele, die denken, ich bin in einer Firma oder in einer Bank, die ewig bestehen wird, die können das nicht mehr so sehen. Wobei die Banken sich natürlich sehr darum bemühen, am Leben zu bleiben und ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Weshalb sie sich auch mit Blockchain-Technologie befassen und die Europäische Zentralbank genauso wie die chinesische Bank und also die Bank of China und die Fed in den USA und andere, die versuchen eigene Blockchain-basierte Währungen aufzusetzen, um eben nicht ja hilflos zusehen zu müssen, wie der Zug an ihnen vorbeifährt. Das werden die nicht zulassen, aber es wird da eine Menge Gerangel geben und auch es werden auch eine ganze Menge Banken auch verschwinden, die den Zug irgendwie verpasst haben. Und das werden wir dann schon merken.
Also sehen wir 2050 verschiedene Kryptowährungen einzelner Länder oder Währungsräume wie in der EU?
Es wird verschiedene Kryptowährungen geben, weil man kann sie nicht einfach abschalten. Jede wird irgendwie um ihre Existenzberechtigung finden müssen. Der Bitcoin ist weniger gut zum Bezahlen geeignet als mehr als Assetklasse wie Gold, weil der Bitcoin eben mengenmäßig begrenzt ist. Es gibt von der Technologie her gibt es nur 21 Millionen Bitcoins. Davon sind 18 Millionen ungefähr gefördert, wobei man davon ausgeht, dass zwischen 3 und 4 Millionen verloren gegangen sind. Weil in der Anfangszeit waren die noch nicht so viel wert und dann haben die Leute ihre Passworte vergessen oder die Festplatte ist kaputt gegangen und so sind viele Bitcoins also verloren gegangen. Übrigens kann man am Bitcoin sehr schön diese exponentielle Entwicklung auch deutlich machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die erste finanzielle Transaktion mit Bitcoin gelaufen ist.
Nee.
Da hat jemand 2 Pizzen bestellt für 10.000 Bitcoin. Verdammt. Die Pizzen hätte ich ihm gerne verkauft und den Bitcoin behalten. Wenn man sich vorstellt, dass ein Bitcoin jetzt 50.000 Dollar, also im Moment sind es 40.000 Dollar, glaube ich, wert ist, kann man sich ausrechnen, was 10.000 Bitcoin sind. Das hätte man dann 400 Millionen Dollar. Das waren die teuersten Pizzen der Welt. Aber so ist es exponentiell. Ne? Am Anfang sind das Pfennigbeträge, wo man denkt, ist belanglos und dann geht die Kurve hoch. Das ist ein schönes Beispiel für exponentiell. Aber was die Blockchain angeht, da habe ich ein schönes Beispiel im Kopf, wie das in der Zukunft laufen könnte, verbunden jetzt mit autonomen Autos oder so.
Mhm. Oh ja. Gerne. Ja,
also jetzt stellt man sich mal vor, ich bin Besitzer eines autonomen Autos und das Auto bringt mich also zur Arbeit irgendwo in Frankfurt und setzt mich dann ab. Und ich sage dem Auto, um 17 Uhr sollst du wieder hier genau an dieser Stelle stehen und bis dahin gebe ich dem Auto frei. Dann verdrückt sich das Auto, klingt sich in eine App ein, so ähnlich wie Uber oder sonst irgendwas, die Fahrten vermittelt. Dann kann das Auto Fahrten annehmen, die Termine planen, in der Zeit Fahrten annehmen, die per Blockchain abgewickelt werden und abgerechnet werden. Und wenn das Auto dann sieht, 4:30, die Fahrt muss zu Ende gehen, dann fährt das Auto noch an eine Ladesäule, tankt sich auf, das muss ja alles abgerechnet werden, das kann über Blockchain abgerechnet werden und um 5 Uhr steht es dann wieder da an dem vereinbarten Platz, vollgetankt und hat in der Zwischenzeit Geld verdient.
Jetzt mache ich mal den Anwalt des Teufels. Warum braucht man dafür denn eine Blockchain? Es könnten ja sich auch alle auf PayPal einigen.
Das ist eben die Sache mit der Einigung. Und das hängt mit dem bisschen Trockenen zusammen, was ich am Anfang erklärt habe. Die Blockchain ist eine fälschungssichere Dokumentation. Und Das hat alles mit Vertrauen zu tun. Geld und Verträge haben immer mit Vertrauen zu tun. Ich meine, im Grunde, ein Geldschein ist ein Stück buntes Papier. Das ist nur deshalb was wert, weil du darauf vertraust, dass du damit morgen zum Aldi gehen kannst. Und wenn du das hinlegst, kriegst du für dieses Blättchen Papier irgendwas, was du essen kannst. Und der Aldi vertraut darauf, dass er mit diesem Blättchen Papier wieder was einkaufen kann. Und der Kassierer, der sich die Zeit nimmt, da zu sitzen, vertraut darauf, dass dieses Blättchen Papier, dass er ein Stück davon abbekommt. Es basiert eigentlich immer auf Vertrauen. Und da ist die Blockchain eben das Vertrauen. Ich habe hier was niemand fälschen kann, was man auch nachprüfen kann. Und es wird nie so sein, wenn sich alle auf ein System einigen würden, geht das natürlich auch. Aber der eine will PayPal haben, der andere will vielleicht PayDirect haben und so weiter. Ne? Die Tanksäule kennt das Auto nicht. Man weiß nicht vorher, wer jetzt mitfährt. Aber durch die Blockchain gibt es vertrauenswürdige Festlegungen. Der darf nur einsteigen, wenn der das Geld auch bezahlt. Und das steht vorher schon fest in der Blockchain. Oder die Tankstelle erkennt, da kommt ein vertrauenswürdiges Auto an und das wird bezahlt werden.
Also Vertrauen durch sozusagen Überprüfbarkeit und Unveränderbarkeit.
Richtig.
Es ist ja aber unwahrscheinlich, zumindest, also nein, anders, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, aber jetzt gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene, nehmen wir mal nur Kryptowährungen, ja, und auch jetzt müssen sich ja schon zwei Parteien darauf einigen, mit welcher Kryptowährung wollen wir denn unseren Deal machen, ja? Also worüber wollen wir das abwickeln, das heißt, so eine Entscheidung, welches System nehme ich, also ne, nehme ich PayPal oder Kreditkarte, das geht dadurch ja nicht verloren, oder siehst du sowas wie eine Universal-Blockchain auf uns zukommen?
Universal ist immer schlecht, weil es dann eine Instanz geben müsste, mal sagen, die das festlegt. Ich denke, das wird einfach variabler sein. Wie das ganz genau abgeht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber dieses Szenario, das ist ein Blockchain-basiertes Szenario, das unseren Alltag durchaus prägen wird.
Ich mache jetzt mal was ich sonst nicht mache, ja, in den Gesprächen. Das ist eine kleine Prognose. Ich bin ja seit einiger Zeit schon in Tesla investiert, weil ich genau diese Veränderung sehe. Also ich glaube, dass Elon Musk einen guten Plan hat, und das wird auch aus diesen Recherchedokumenten von ARK Invest sehr deutlich. Ich bin immer erstaunt, wie wenig Leute das scheinbar lesen, auch so am Aktienmarkt, weil das sehr stichhaltig ist. Also wenn wir, was du gesagt hast, wenn wir autonomes Fahren sehen, und da wird Tesla vorne sein und keiner sonst, egal was wir so lesen, da lege ich meine Hand jetzt für ins Feuer, dann müssen diese Transaktionsfragen geklärt sein. Und das wird, glaube ich, nicht mit Geld sein, weil das wird alles digital laufen. Ist jetzt schon so, dass man den Tesla aufmacht mit dem Smartphone. Und es wird nämlich genau das eintreten, glaube ich, dass, wenn ich jetzt arbeiten bin und 96% oder 97% der Zeit steht ja statistisch das Auto still, kann es quasi Geld für mich verdienen, in Anführungsstrichen. Da wird die Blockchain ins Spiel kommen. Und deswegen wird es auch Gründe haben, warum seit einiger Zeit der Elon Musk so gerne über Bitcoin twittert und sich ins Thema Kryptowährung einmischt. Und PayPal hat ja ein paar Tage, nachdem das anfing, mit Musk und dem Dogecoin und Bitcoin, ich glaube auch irgendwie 100 Millionen investiert in Kryptowährung und schon gesagt, dass sie selber auch eventuell einsteigen werden in den Markt, auch vielleicht sogar eine eigene Kryptowährung bringen werden. Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel eine eigene Tesla-Kryptowährung geben wird, die nämlich genau für sowas zuständig ist. Und deswegen glaube ich auch, dass der Markt sich da diversifizieren wird, also dass es verschiedene Blockchains für verschiedene Anwendungen gibt und Unternehmen dann vielleicht auch für ihre eigenen Produkte eine Blockchain haben. Soweit erstmal meine Prognose. Aber das Ganze wird ja nur funktionieren mit KIs, die wir schon angesprochen haben. Also autonomes Fahren ist ja eine KI-Leistung. zum Beispiel. Ja. Und die ganzen Transaktionen dann zuzuordnen und so weiter und so fort, werden auch KIs mit im Spiel sein. Denkst du, also anschließend an die Frage von Philipp eben nach der einen Kryptowährung, denkst du, es wird die eine KI geben oder wird es da auch verschiedene KIs geben, die alles regeln im Jahr 2050?
Also ich denke mal, es wird, also zunächst mal wird es sehr, sehr viele KIs geben. Also man muss KIs ja, mal sagen, differenziert sehen. Vieles sind ja nur selbstlernende Programme, neuronale Netze oder wie man es auch nennt, die nicht jetzt so mächtig sind, dass sie Aufgaben außerhalb ihres Kompetenzbereichs lösen könnten. Also da wird es KIs geben, die für Auswertungen von Fahrten oder sowas zuständig sind. Fraglich ist, wann sich die KI-Entwicklung so beschleunigt, dass im Grunde eine KI entsteht, deren Intelligenz nicht mehr beherrschbar ist. Dass es so weit kommt, ist für mich eigentlich keine Frage. Aber die Frage, wann, die ist halt vage. Es wird nur unglaublich viel investiert, also es werden Milliardensummen investiert. Und was durch die Quantencomputer kommt, wie sich das auf die KIs auswirkt, das weiß man gar nicht. Interessant ist, dass bei Google das Team für Quantencomputer und KI, glaube ich, das gleiche sind. Also da läuft eine Menge zusammen. Und die Entwicklung bei Quantencomputern wird noch schneller gehen als bei den Computern, die wir jetzt kennen. Da gibt es ein schönes Beispiel. Es gibt ja dieses Moore'sche Gesetz, das im Grunde ja, das sagt, so alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung der Computerchips. Das ist vor wer weiß wie vielen Jahren, Jahrzehnten schon entwickelt worden oder entdeckt worden, dieses Gesetz. Und man hat immer gesagt, das funktioniert nicht, das hört irgendwann auf, aber es funktioniert bis heute und sorgt dafür, dass wir einen Computer, der damals ein ganzes Rechenzentrum ausgefüllt hat, heutzutage in die Tasche stecken können mit der gleichen Rechenleistung. Das ist das Moore'sche Gesetz. Jetzt rechnen Quantencomputer ja mit Qubits, also mit Quantenbits, die nicht nur 1 und 0 haben, sondern mehrere Zustände. Und da gibt es jetzt dieses Rose's Law, also dieses, man kann es schlecht, Gesetz von Rose, der gesagt hat, die Anzahl der Qubits verdoppelt sich alle 12 Monate. Also 12 Monate ist etwas schneller als diese 18 bei den normalen. Und da Qubits ja nicht nur 1 und 2 haben, sondern viel mehr Zustände, kann man sagen, das Rose's Law für Quantencomputer ist wie das Moore'sche Law auf Steroiden. Das Moore'sche Law die Welt schon verändert, indem die Computer sich rasend schnell entwickelt haben. Aber die Quantencomputer werden sich noch viel rasend schneller entwickeln. Also, und was dann mit künstlicher Intelligenz wann wie sein wird, deshalb sage ich 2050 können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Allein schon aus diesem Grund.
Denkst du denn, dass so eine KI, also eine echte starke KI, also die wirklich das Label künstliche Intelligenz verdient, siehst du das tendenziell bis 2050 oder eher danach? Klar ist, wir können es nicht wissen, aber was würdest du schätzen?
Naja, das ist so, es wird so um die Zeit rum sein, ob es 5 Jahre früher oder später. Ich denke, das macht den Braten nicht fett. Es hängt an vielem ab. Also wir können ja eben keine exponentielle Entwicklung uns vorstellen. Das ist halt, ob das jetzt nur beim 30. Schritt von meinem Arbeitszimmer aus exponentiell oder beim 31. stattfindet, weiß ich nicht. Aber das ist ein Unterschied auf der Längenskala von Mond bis zum Pluto oder so irgendwas.
Klar, Klar. Wir nageln dich nicht in 30 Jahren drauf fest.
Ja, da kannst du gerne nageln. Ob ich da noch da bin, ist die andere Sache.
Wenn wir über Computertechnik reden, sei es nun Quantencomputer oder seien es auch die darauf laufenden Programme, Algorithmen, KIs, wenn wir vorher über Bitcoin geredet haben, dann müssen wir doch auch bei der Betrachtung der Zukunft das Thema Energie betrachten, weil also zumindest hat, glaube ich, niemand, der so das letzte halbe Jahr irgendwas über Blockchain, insbesondere Bitcoin mitbekommen hat, übersehen, dass das eine Geschichte ist, die extrem energieaufwendig ist. Und wenn wir an Superrechner denken, aber allein schon hier meine mein Gaming-PC neben mir, der ist ja auch extrem gut da drin, jede Menge Strom in Wärme zu verwandeln. Egal, was da kommt, bin ich mir relativ sicher, das wird sehr, sehr energieintensiv. Wie siehst du das und was ist deine Idee? Wie wird das Thema Energie in Zukunft aussehen?
Kurzes Stichwort zu der Energie und Bitcoin. Ich finde das ein bisschen, man vergleicht da Äpfel mit Birnen oder man macht das so schlecht bei Bitcoin. Aber wenn man sich vorstellt, ich lege jetzt, 40.000 Dollar in Bitcoin an, dann habe ich einen Bitcoin. Wenn ich 40.000 Dollar in Goldbarren anlege, dann rümpft da keiner die Nase drüber. Aber wie viele Millionen Tonnen Erde ich bewegen muss, um dieses Gold rauszuholen und das schmelzen muss und verarbeiten muss und. Was das an Energie kostet, möchte ich nicht wissen. Also insofern ist die Frage der Energie, die betrifft nicht nur Bitcoin, die betrifft auch alles andere. Die betrifft auch das Kupfer, das wir aus der Erde holen und für unsere Elektroautos brauchen. Also ich denke mal, dass zunächst geht die Wende, der Weg über die Sonnenenergie und die Windkraft. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch zwischen 2030 und 2040 mit der Fusionskraft anfangen werden.
Also im richtig kommerziell genutzt.
Ja, genau. Das ist auch weiter, als man denkt. Also man sieht ja manchmal nur diesen Riesenreaktor ITER in Südfrankreich, wo man schon seit Ewigkeiten sagt, in 40 Jahren ist er fertig. Aber er kommt jetzt wirklich voran. Das hatte politische Gründe, warum das so lang gedauert hat. Wissenschaftlich ist da nichts mehr Neues zu erforschen. Man muss es jetzt nur noch bauen und das braucht halt seine Zeit. Aber was mir da Hoffnung auf früher macht, ist eine amerikanische Firma, die eine neue Technologie verwendet und die ist wesentlich kleiner und handlicher. Und die sagt, also die hat den ehrgeizigen Plan, bis 2030 einen kommerziellen Fusionsreaktor zu bauen oder anzubieten. Es ist keine Fantasie, sondern die kleinere Anlage, die hat schon funktioniert. Also insofern ist das viel, viel näher, als man denkt. Und was mich überrascht hat, das habe ich letzte Woche gehört, glaube ich, das ist ein Start-up in München, das sich mit einer ganz neuen Form der Fusionsenergie beschäftigt, wo es gar nicht mehr darum geht, Wasserstoffatome zu Helium zu verschmelzen, sondern da geht es um Bohr. Dazu braucht man einen Laser, der 10-mal so stark ist wie die jetzt verfügbaren. Aber es scheint alles technisch machbar zu sein. Und das Interessante an dieser Technologie ist, man würde endlich von der Dampfmaschine wegkommen. Im Grunde sind Atomreaktoren auch noch Dampfmaschinen. Man macht Wasser heiß, nur nicht mit Kohle, sondern mit Atomkraft. Den Dampf, da zieht man dann die Energie mühsam wieder raus. Dieses neue Projekt in München, da fliegen dann die Alpha-Strahlung, also die Protonen, die fliegen durch ein Magnetfeld und erzeugen dadurch Strom. Also man umgeht das den ganzen Mist mit Wasser heiß machen und Energie raussaugen und so wieder. Also es gibt vollkommen neue Ideen, an denen wird aktuell gearbeitet. Und das ist so realistisch, dass sogar Professor vom MIT nach München geht, weil er das so spannend findet. Ist auch eine private Firma. Also es sind keine Fantasien, sondern es ist tatsächlich viel näher. Und deshalb bin ich da zuversichtlich, dass wir da 20, 30 bis 40 dann irgendwas haben. Und wenn wir einmal unbegrenzt saubere Energie haben, dann können wir unglaublich viele Dinge machen, umsetzen, weil wir gar keine Rücksicht mehr auf Umweltverschmutzung nehmen müssen. Theoretisch könnte unsere Erde 100 Milliarden Menschen beherbergen und trotzdem sauber sein. Und man könnte mit den neuen Technologien auch viel Landschaft noch haben drumherum. Das ganze Indoor-Farming, was jetzt kommt, das kann man ausweiten. Viele wissen gar nicht, dass zum Beispiel in London gibt es eine Firma, die praktisch eine riesige Farm, die nutzt stillgelegte U-Bahn-Schächte und züchtet darin ihre Sachen. Man hat, wenn man reichlich Energie hat, und die hätten wir dann mit der Fusion, können wir unglaubliche Dinge verwirklichen, und deshalb auch wieder ein Punkt, wo ich sage, was dann 2050 alles daraus gemacht wird, so viel Fantasie habe ich nicht.
Ja, das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst, was für ein Entwicklungsnadelöhr Energie ist. Also Energie ist ja heutzutage gleichzusetzen mit Geld, weil Energie eine sehr knappe Ressource ist. Und da gilt wie immer Angebot und Nachfrage und die Wirtschaft der Verknappung. Und also ein Beispiel ist ja allein die Raumfahrt, was da schon möglich wäre, wenn wir das Energieproblem nicht hätten. Also der Preis für eine Tonne, die man in den Orbit schießt, zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele, wo Energie ein limitierender Faktor ist. Deswegen würde mich mal interessieren, was denkst du denn, wenn wir jetzt 2050 flächendeckend Fusionskraft haben sollten, gehen wir mal nur davon aus, was sind so besonders gravierende Sachen, wo du denkst, okay, da wird sich besonders viel tun?
Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Muss ich erstmal. Ich denke, das Auffälligste wird sein, dass sich das Äußere der Welt sehr verändern wird. Wir haben natürlich eine Menge Probleme, werden wir bekommen durch den Klimawandel. Den kann man nicht leugnen. Der wird kommen und der wird auch kommen, wenn wir genug Energie haben. Aber wir können praktisch sehr viel Innovationen umsetzen, auch energieintensive Innovationen, wenn die Energie die Erde nicht weiter verschmutzt und wenn genug davon da ist. Es ist ja im Moment immer die Sache, die Sonnenenergie reicht halt nicht, die Windenergie reicht halt nicht. Es muss immer noch Kohle, es wird erstaunlich viel mit Kohle gemacht und Gas und sonst was. Das ist wirklich das Nadelöhr. Und wenn wir das haben, da können wir unsere Welt ganz neu gestalten. Wir müssen dann auch, jetzt kommen auch Gentechnik und sowas wieder rein. Wir müssen nicht mehr, unseren halben Planeten mit Wiesen und Sojaplantagen und sonst was überziehen. Wenn wir jetzt Fleisch im Labor züchten können, das genauso gesund und nahrhaft ist. Und dann können wir die ganzen, Abgase, die Kühe in die Luft furzen und rülpsen, ausschalten. Und dadurch kann die ganze Welt lebenswerter werden. Wir können der Natur viele landwirtschaftliche Flächen zurückgeben. Wir könnten theoretisch die ganze Welt mit ausreichend Energie in einen Park verwandeln, wenn wir das wollen. Ich meine, das ist ja immer eine Sache, wer mag was. Ne? Also ich glaube, hab mal gehört, dass Araber keinen Wald mögen. Sind halt Wüste geboren. Die wollen nicht, dass sie einen Park da haben. Aber es wäre schon sehr, sehr viel möglich.
Jetzt hat Joshua ja eben schon die Raumfahrt angesprochen. Das ist ja ein Thema, das uns hier auch immer wieder begeistert. Und siehst du in puncto Raumfahrt etwas auf uns zukommen, beziehungsweise, was meinst du, wo stehen wir 2050 mit der Raumfahrt? unsere klassische Frage ist ja auch immer, ne? Leben wir denn schon auf dem Mond oder dem Mars? Betreiben wir Asteroidenbergbau, ja oder nein? Buche ich einen Wochenendtrip auf die ISS oder wahrscheinlich lieber in ein Luxushotel, das um die Erde kreist?
Also Wochenendtrip auf die ISS wird es 2050 nicht mehr geben.
Ja, weil die ISS dann nicht mehr da ist, aber
genau.
Du weißt, was ich meine. Und wer würde auch in so eine Oldtimer-Blechbüchse dann noch treten wollen, ne?
Es gibt nostalgische Menschen. Nein. Ich glaube, ja, das ist eins der Sachen, die man auch nicht so richtig beurteilen kann, wie sich das entwickelt. Weil da auch im Moment schon so vieles ist. Also ich bin überzeugt, dass so die Raumfahrt das nächste große Ding ist. Wenn man sich mal anguckt, die Leute, die die heutigen großen Dinger erfunden haben, Elon Musk, Tesla, Elektroautomobilität und Jeff Bezos, ganze Online-Shopping und so, die Leute, die visionär gewesen sind. Was für Visionen haben die heute? Wo stecken die jetzt ihr Geld rein? Die stecken es in Raumfahrt. Das sind die Visionen, die dann in 20 Jahren wirklich so zum Tragen kommen wie Tesla oder Amazon oder so. Also da wird sich eine ganze Menge tun und das ist auch keine Sache für 2050, sondern das beginnt ja jetzt schon. Es ist die enormen Kosten, die man braucht, um 1 Kilogramm in den Weltraum zu bringen, die schrumpfen ja. Und da arbeiten viele Unternehmen dran, die günstiger zu machen. Elon Musk ist ja nur einer. Es gibt ja auch in Deutschland die Rocket Factory Augsburg zum Beispiel. Oder es gibt noch viele andere auf der Welt, die günstige Raketen anbieten werden, die dran arbeiten. Ja, ich bin überzeugt, dass wir vielleicht so 2040 über eine Art Weltraumaufzug sprechen. Also jetzt nicht unbedingt hier von der Erde, aber zum Mond runter. Das ist mit den heutigen Technologien schon machbar. Und wenn man denkt, die Technologien verbessern sich noch, dann ist das eigentlich eine recht günstige Möglichkeit, aus dem Orbit Sachen zum Mond runterzulassen oder wieder hochzukommen. Gerade wenn man auf dem Mond vielleicht auch ein paar seltenere Rohstoffe oder so fördern möchte. Und da hat man ein gutes Testfeld, um dann das, mal sagen, Erfahrung zu sammeln, bis man das dann auf dem Mars einsetzt oder dann auch tatsächlich mal auf der Erde. Aber beginnen werden wir bis 2040 damit bestimmt.
Nur damit ich es richtig verstanden habe, du meinst jetzt im Zuge dieses Artemis-Programms zum Beispiel von der NASA, dass von der Gateway Station, also dieser Mondstation, die geplant ist im Orbit um den Mond, ein Aufzug zur Mondoberfläche.
Ob es jetzt von Artemis ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, zunächst wird man mit herkömmlichen Mitteln landen und da eine Basis aufbauen. Aber je mehr die Basis genutzt wird, je mehr die Basis genutzt wird und je häufiger man rauf und runter muss, desto wirtschaftlicher wird es, dass man sich überlegt, lass uns doch so einen Aufzug bauen, denn auf dem Mond ist das alles ein ganz anderes Thema. Da gibt es die Schwerkraft ist viel geringer. Man muss lang nicht so anspruchsvolle Seile entwickeln, wie man es auf der Erde bräuchte. Es gibt keine Atmosphäre, die das durcheinander wirbelt und die man berücksichtigen muss und. Das wird meiner Ansicht nach der erste Einsatzort sein. Und ob man es dann zum Mars transportiert oder ob man sagt, wir haben so tolle Erfahrungen, wir versuchen es jetzt auf der Erde, das muss man mal gucken. Aber das liegt für mich auch nicht in weiter Ferne, sondern 2030 sicher noch nicht, aber zwischen 2030 und 2040. Und dann kann man anfangen, auch an eine Produktion im Weltraum nachzudenken. Das wäre für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Welche Materialien ich im Weltraum produzieren kann, die ich hier auf der Erde noch gar nicht habe, die Möglichkeiten, und die ich auch nie haben werde. Und diese Materialien, die haben ja auch die bedeuten ja auch was, die schaffen ja auch wieder neue Möglichkeiten für uns hier. Da tappen wir noch vollkommen im Dunkeln, aber da kommt bestimmt eine Menge. Und wie gesagt, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und 2050 werden wir sicher die ersten Sachen made in Space oder so haben.
Das öffnet ja ganz neue Möglichkeiten, wenn Sachen produziert werden in Mikrogravitation oder gar keiner Gravitation.
Richtig.
Da wird ja auch viel auf der ISS momentan dran geforscht.
Das ist richtig, klar.
Was spannend ist. Okay, also wir werden eventuell einen oder mit möglicherweise Sicherheit einen Mondaufzug sehen. Wir sehen vielleicht den Beginn von Produktion im Orbit. Was sehen wir denn noch? Sehen wir, also eine Mars-Mission, können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass die vor 2050 stattfindet.
Ja, sicher.
Sehen wir da auch eine Basis? Also sehen wir eine permanente menschliche Siedlung oder Forschungszentrum, wie auch immer, regelmäßige Flüge? Sehen wir auf der Mondoberfläche die Basis? Was sehen wir noch?
Ja, also diese Basen, die sehen wir ganz bestimmt. Also da wird ja jetzt schon dran gearbeitet. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn es 2-3 Jahre später kommt, ist auch nicht, ist kein gravierender Unterschied. Gravierendes, was wir noch sehen und was es am allerschwierigsten macht, sich die 2050 vorzustellen, ist die Frage, wer sind wir Menschen eigentlich noch? Ich habe das mal in einem Buch so formuliert, wie viel Prozent Mensch muss man sein, um Mensch zu sein? Die Frage ist nicht so ganz ohne. Wenn wir uns, mal sagen, mit per Gentechnologie optimieren oder per, mal sagen, per Technik, Neuralink oder so irgendwas optimieren. Wie lange ist man noch Mensch? Wie gleich sind alle Menschen noch? Es ist ja heute schon so, dass behinderte Sportler oder behinderte Sportler mit bestimmten Prothesen nicht an normalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen, weil die Prothesen ihnen einen Vorteil verschaffen gegenüber den normalen. Die sind dann im Grunde die Benachteiligten. Ne? Und das ist ja jetzt schon so. Aber das ist ja nur der ganz primitive Start. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Oder man kann auch, ja, man kann nicht nur Menschen aufrüsten, man kann auch Tiere aufrüsten oder man kann Sachen mit Gedanken steuern. Wer denkt, das ist Science Fiction? Ich habe vor kurzem ein Video von einem Affen gesehen, der Pong gespielt hat. Pong, also P-O-N-G, das war so ein ganz simples Computerspiel, wo so ein Ball hin und her ist und man musste so eine Scheibe rauf und runter, wo der Ball dann gegengeprallt ist und dann wieder zurück. Das ging also immer hin und her. Und man hat das früher in den ersten Computerspielen dann mühsam rauf und runter bewegen müssen. Und der Affe hat halt dem hat man einen Neuralink implantiert und der hat das trainiert. Und der hat vor dem Monitor gesessen und Pong gespielt und ich hätte erstmal üben müssen, um genauso gut zu sein wie er und ihn zu schlagen. Das konnte man sich irgendwo auf YouTube oder so angucken. Also das ist auch keine Fantasie, diese ganze Geschichte. Das ist jetzt schon teilweise Realität. Und das geht natürlich.
Bei dem Beispiel, da war ich auch sehr überrascht, dass das nicht so breit in den Medien gezeigt wurde. Das ist ja jetzt ein paar Monate, glaube ich, her, dass das von Neuralink veröffentlicht wurde. Weil das ist echt eine große Sache. Das zeigt ja im Prinzip, dass das möglich ist, was vor 30, 40 Jahren in Science-Fiction-Büchern und Filmen gezeigt wurde. Wo man noch gar nicht wusste, ist das überhaupt grundsätzlich möglich.
Wobei das ja meinem Wissen nach, das ist keine Gedankensteuerung im Sinne von ich denke rauf und runter und das Interface kann meinen Gedanken als solchen lesen. Das wäre ja auch, ich denke blau und da erscheint blau und ich denke rot oder ich schreibe einen Satz in Gedanken. So weit sind wir ja dann doch nicht, sondern auch Neuralink ist ja im Moment noch auf der Stufe, wo einfach verschiedene Aktivitätsgrade im Gehirn abgenommen werden und dann sozusagen der Gedanke an Hocherregtheit im Gehirn eine etwas andere Areal und das wird dann umgeleitet auf ein Computersignal. Ne? Das ist schon nochmal was sehr, sehr anderes, als dass ein Computer wirklich Gedanken lesen kann in ihrer Komplexität, wie wir sie erleben, wenn wir persönlich denken. Ne? Dazwischen ist eine enorme Barriere.
Ja, aber ich muss dich ein bisschen enttäuschen. Es liegt irgendwo so dazwischen. Also bei dem Affen mag das so sein. Es gibt aber jetzt auch, ich meine, es wäre von der Stanford University. Die haben es geschafft, das Gehirn eines Menschen so auszulesen, dass er, mal sagen, es geht ja darum, wenn Leute gelähmt sind oder so, die können ja jetzt, mal sagen, mit Augenbewegung oder sowas einen Kursor auf einer Buchstabentafel hin und her bewegen. Und die haben es geschafft, das Gehirn so auszulesen, dass derjenige sich vorstellt, etwas mit Hand zu schreiben. Mhm. Und tatsächlich konnte der Computer das so schnell umsetzen oder die KI so schnell umsetzen, dass das tatsächlich so schnell war wie handgeschrieben. Also das ist jetzt noch, mal sagen, natürlich im Versuchsstadium. Das ist nicht reif, dass man es verkaufen kann. Aber ich finde das schon eine ganz erstaunliche Entwicklung, dass man im Grunde, mal sagen, jemandem eine Haube aufsetzt, man trainiert den Computer, ein Gelähmter, und der kann Briefe schreiben, als ob er es mit der Hand schreiben würde, so schnell. Das ist schon viel näher am Gedankenlesen als nur dieses Rauf und Runter, ne? Oder Blau und Rot oder sowas.
Das ist halt eine sehr, sehr viel feinere Auflösung des Ableitens von Potenzialen.
Ja, also das ist das mit dem Affen zeigt, glaube ich, ist ja erstmal so ein Anstoß von der Technologie, die zeigt, hey, sowas ist möglich. Und mir fällt jetzt noch ein Beispiel ein. Ich glaube, in Japan haben die schon 2017 das mal geschafft, mit Hilfe von MRT-Bildern, ich glaube ein FMRT war das, konnte eine KI nur anhand der Bilder genau sagen, was die Person gedacht hat. Also da haben sie Personen bestimmte Bilder gezeigt, also Apfelhaus oder Hund läuft von A nach B. Und der KI haben sie danach diese Bilder vom Gehirn gezeigt und die konnte exakt sagen, der hat da an einen Hund gedacht und da an einen Hund, der von A nach B läuft, etc. Also das zeigt, KI kann das. Also da kann tatsächlich sowas ausgelesen werden an Gedanken und das ist ja wie mit allen Technologien wahrscheinlich, dass das dann immer feiner wird und immer differenzierter. Deswegen denke ich, es ist schon eine große Sache, auch wenn wir natürlich jetzt mit den ersten Gehversuchen auf diesem Gebiet noch nicht das Ende der Fahnenstange sofort erreicht haben.
Nein, aber wir sind ja jetzt am Überlegen, wie kann es 2050 sein? Und bis 2050 sind noch fast 30 Jahre. Wenn man sich da 30 Jahre raus, mal sagen, weiterdenkt, ein bisschen exponentiell vielleicht sogar noch, die normale Rechenleistung, die Rechenleistung von KI oder vielleicht, dann hat man vielleicht auch schon handliche Quantencomputer oder so, dann ist das wahrscheinlich gang und gäbe. Und wer das haben möchte, könnte das haben. Und wie dann jemand sich fühlt, wenn der ständig mit dem Internet verbunden ist, nur dran denken muss, jetzt möchte ich mit dem sprechen und zack, hat er eine Verbindung zu dem und kann sich im Grunde unterhalten, weil die Gedanken gelesen werden, in Funk übersetzt, übers Internet übertragen und bei dem anderen geht's dann umgekehrt, ne? Wie sich jemand so fühlt, wie der die Welt sieht. Oder wenn jemand weiß, ach, ich werde 150 Jahre alt, das ist ja auch 2050 wird das nicht mehr so ungewöhnlich sein. Da wird man eine ganz andere Weltsicht haben. Und wie diese Weltsicht aussieht, ist sehr schwer vorstellbar. Deshalb bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend. Ich finde das immer lustig, wenn Politiker Pläne machen, bis 2050 halten wir diese und jene Ziele ein und so. Ne? Da denke ich immer, macht ihr mal, ist gut, dass ihr in die Zukunft denkt, aber von dem, was ihr plant, das ist sowieso alles für die Tonne. Ne?
Du hast jetzt also zwei Dinge, die, glaube ich, uns Menschen betreffen, angesprochen, die ich auch super spannend finde und auch glaube, das können wir überhaupt nicht absehen. wie wir Mensch sein werden 2050, je nachdem, wie wir uns genetisch, technisch modifizieren. Also wenn wir das tun, dass wir die Möglichkeiten dazu haben werden, ich glaube, da können wir uns sicher sein, das ist vollkommen unstrittig. Ob wir es dann nachher und in welchem Umfang tun, wissen wir nicht. Was glaubst du, was macht das mit uns Menschen insgesamt, also als was macht das mit unserer Gesellschaft? Wie wird die sich durch diese disruptiven Entwicklungsschritte, wie wird die sich verändern?
Das ist eine ganz schwierige Frage, auf die es keine erfreuliche Antwort gibt, leider.
Wir nehmen hier auch unerfreuliche Antworten.
Ja, okay. Ich denke mal, dieser Fortschritt, den wird es geben. Der wird sich in alle Bereiche auswirken. Der wirkt sich im medizinischen Bereich aus. Der wirkt sich darauf aus, wie alt man werden kann oder nicht. Der wirkt sich auf die Arbeit aus. Es ist jetzt schon so, ich weiß, die Firma Xiaomi, das ist ja so ein Hersteller von auch hochwertigen Smartphones, die betreibt zum Beispiel eine Dark Factory. Die heißt deshalb Dark Factory, weil die so hochautomatisiert ist, dass keine Menschen mehr da sind und man sich deshalb die Beleuchtung spart. Das ist jetzt auch keine Fantasie, die Fabrik, die existiert schon. Was macht das mit den Menschen, wenn jetzt vielleicht immer weniger Arbeit da ist? Es wird Leute geben, die unglaublich reich werden, weil sie das für sich zu nutzen wissen. Und es gibt Leute, mal sagen, die nicht so reich sind. Und man muss sich auch bewusst sein, die Krankenkassen werden nicht jede mögliche Therapie bezahlen. Es war ja jetzt schon mal irgendwo eine Diskussion, dass ein Baby hätte gerettet werden können, die Therapie aber 2 Millionen Dollar gekostet hätte. Und die Krankenkasse sagt, das können wir nicht zahlen. Denn wenn wir das bei dem einen machen, müssen wir das bei allen machen, die gleiche Krankheit haben. Und so viel Geld ist nicht da, beziehungsweise so viel das passt einfach nicht mehr, ne? Es gibt schon viele Therapien, die über 100.000 Dollar oder so kosten. Und das wird noch viel mehr werden. Und wer kann sich eine Optimierung leisten? Es wird sich nicht jeder, mal sagen, intelligenzsteigernde Maßnahmen leisten können. Also die Differenz zwischen den, mal sagen, der oberen Schicht und den einfachen Leuten, die wird immer größer werden und das wird eine gesellschaftliche Sprengkraft haben. Und das kann man auch nicht mit sowas wie im allgemeinen Grundeinkommen oder so regeln. Ich finde das auch immer ein bisschen naiv. Das mag in einer gewissen Überbrückungsphase, mag das hilfreich sein, aber im Grunde ist es für viele auch eine Stillhalteprämie. Hier hast du Geld, jetzt sei still und mach keinen Terror. Oder so. Also das wird gesellschaftlich noch sehr schwierig werden. Man wird auch nicht jedem eine Prothese für 100 oder 200 oder 300.000 Euro geben können, der nicht mehr gut laufen kann und so. Das ist einfach nicht machbar. Es wird eine große Spaltung geben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das verhindern sollte.
Ich habe ja über genau diese Frage sehr, sehr lange nachgedacht, als ich Singularity geschrieben habe. Da war so meine Befürchtung, okay, wenn wir eine Oberschicht haben, die sich Genoptimierung leisten kann, vielleicht auch kybernetische Überlegenheit schaffen kann, einfach weil sie die Mittel hat, neue Technologien anzuwenden. Und sagen wir, die verdoppeln ihren IQ zum Beispiel. Schauen die dann überhaupt noch auf diejenigen mit einer normalen Intelligenz als Mitmenschen oder sehen sie die dann wie wir heute Schimpansen und denken, ja, okay, von denen haben wir uns weiterentwickelt, wir sind ja auch von den Primaten entstanden. Ist das dann ähnlich, dass wir die in Zoos stecken und denken, auch die sind ja ganz niedlich und ich schaue mir eine Naturdoku über die an, aber so richtig als meinen Nächsten sehe ich die eigentlich nicht, sondern eher wie eine Evolutionsstufe drunter. was passiert dann überhaupt? Also haben wir dann tatsächlich, wie jetzt in meiner dystopischen Vorstellung, Überflussmenschen, die quasi eher belächelt werden, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn mal ein paar sterben? Oder macht das mit so einer Oberschicht, die intelligenter wird und dann auch so intelligent, dass wir uns das heute vielleicht nicht vorstellen können, eher zu gutmütigen Aufpassern, Mentoren oder wie auch immer, weil wir gar nicht mehr so eine Gesellschaft haben wie heute?
Es wird auf jeden Fall eine große Trennung geben. Wer sich, mal sagen, eine Intelligenzsteigerung um 20% oder so leisten kann, der hat dann auch mehr Möglichkeiten, sich noch mehr zu leisten, weil der eben, mal sagen, die auf die besseren Positionen sich bewerben kann und so weiter. Firmen werden als CEO keinen mehr einstellen, der nicht optimiert ist oder so. Die anderen haben einfach keine Chance, egal wie lange sie die Schulbank drücken.
Also die Optimierten verstehen sofort das Potenzial von Bitcoin und die anderen 10 Jahre zu spät.
Zum Beispiel, es wird neue Technologien geben, die so komplex sind. Ich meine, die Welt ist heute so komplex, dass sich viele das schon gar nicht vorstellen können. Und das wird noch schwieriger werden. Und es wird, es wird Menschen geben, die das verstehen und für sich zum Vorteil ausnutzen. Und es wird Menschen geben, die das nicht verstehen. Und diese Trennung ist nicht unbedingt böswillig. Man will auch nicht unbedingt auf den anderen herabsehen oder so, aber es wird automatisch so sein, dass man nicht mehr die gleichen Gesprächsthemen und Interessen hat. Jemand, der 5, 6, 7 Sprachen fließend spricht und technische Zusammenhänge aus dem Ärmel schüttelt, der wird sich unweigerlich nicht mit jemandem zusammensetzen, der einen ganz schlichten Gärtnerberuf erlernt hat. Da gibt es einfach keine Themen, über die man sprechen kann, will ich mal sagen. Die Interessen ist ganz anders, die Hobbys werden ganz anders sein. Man wird sich woanders treffen, man möchte sich ja mit jemandem unterhalten, der einen versteht. Ich meine, die Optimierten werden sich mit Leuten unterhalten möchten, über Themen, die auf dem gleichen Niveau sind. Und die anderen, man sagt, normalen Menschen, werden nicht mit denen da oben so sprechen wollen, weil das interessiert die ja gar nicht, über solche Dinge zu reden. Also es wird diese Trennung geben und sie wird mehr werden. Und wie man die daraus folgenden Spannungen dann beherrschen kann, das weiß ich nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich eine ganz kluge KI.
Apropos Dinge, über die man reden möchte oder nicht mehr sich unterhalten kann. Bei unserer letzten Episode wollten wir über Gott und Religion sprechen, weil wir dich ja als ehemaligen Theologen da hatten und haben dann nach 5 Minuten gemerkt, nö, darüber will der Klaus eigentlich gar nicht so gern sprechen und sind dann zu ganz anderen spannenden Themen gekommen. Aber wenn ich das Thema noch einmal ansprechen darf, was denkst du, welche Rolle Religion noch spielen wird 2050?
Es wird für gewisse Menschen so eine Art Rettungsanker sein, wo man sich noch irgendwo hin flüchten kann und wo die Welt noch heil ist irgendwie. Und dann wird es den anderen Teil geben, der sagt, macht ihr doch, dann seid zufrieden und ich mach mein Ding. Also sie wird nicht weg sein, die Religion, weil es immer Menschen geben wird, die sich nach jemandem sehen, wo sie sich anlehnen können oder dem sie die Schuld geben können oder irgendwas.
Wahrscheinlich wird der Bedarf nach Erklärungen für eine Welt, die immer schwieriger zu erklären ist, auch immer größer. Ne?
Ja, ich denke, das sieht man ja in Ansätzen jetzt schon in den USA, wo die mehr fundamentalen Christen sich, die sind oft deckungsgleich mit denen, die in Gebieten wohnen, wo sie sich auch ein bisschen abgehängt vorkommen von der Globalisierung oder so. Ne? Die Eliten an der Ostküste und an der Westküste, das sind die Ungläubigen, die keine ethischen Maßstäbe mehr haben. Und wir sind dann die Frommen, die die Fahne Gottes hochhalten. Das gibt dann so ein so ein Gemeinschaftseffekt, wir sind wer, und innerhalb dieser Gruppe kann man dann auch wieder wer sein. Ne? Aber dass das Spannungen birgt, das hat man ja schon bei der letzten Wahl gesehen. Und das zieht sich ja bis jetzt, also ist ja noch nicht friedlich, man hört es nur nicht mehr so.
Das stimmt, ja.
Ja, jetzt haben wir doch ganz schön viel geredet über eine Sache, über die es so schwer zu reden ist. Klaus, haben wir irgendeinen Themenbereich noch nicht angesprochen, von dem du aber sagst, der fehlt? Also da müssen wir unbedingt noch drüber reden, sonst ist eine Betrachtung der mittelfristigen Zukunft unvollständig.
Ja, haben wir. Und zwar, wir haben noch nicht über den schwarzen Schwan gesprochen. Ich weiß nicht, ob du was mit diesem Stichwort anfangen kannst. Der schwarze Schwan ist, ich muss sagen, im Finanzbereich oder so, das überraschende Ereignis, mit dem keiner gerechnet hat. Das war eben zum Beispiel die Lehman-Pleite, wonach dann die ganze Finanzkrise kam. Das hatte vorher keiner so auf dem Schirm gehabt. Also die schwarze Schwan ist im Grunde das Überraschungsmoment. Und ich glaube, dass das die größten Auswirkungen hat. Aber eben weil es eine Überraschung ist, wissen wir es nicht vorher. Wenn man sich jetzt mal die ganzen Zukunftsvorausschauen anguckt, so der 60er, 70er Jahre, da hat man fliegende Autos gesehen oder so, die es übrigens gibt, der EH216, der fliegt schon, der kriegt wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres die Fluglizenz in China. Also fliegende Autos, die da braucht man nicht mehr lange drauf warten, das ist dann schon so. Die haben natürlich keine Räder, ist kein Porsche mit Flügeln. Ne? Aber soll niemand, aber was die Welt wirklich verändert hat, das Internet, hat niemand vorausgesehen. In keiner Zukunftsvision kam das Internet vor. Aber gerade das Internet hat die Welt unglaublich verändert und legt die Basis für noch weitere unglaubliche Veränderungen. Das Smartphone ist im Grunde ja, mal sagen, ist die zweite Hälfte davon, das Internet und der Computer in der Hosentasche. Niemand hat diese Sachen vorausgesehen, sondern man hat nur linear gedacht, okay, die Autos fahren jetzt, fuhren ganz langsam, dann fahren sie schneller und irgendwann fliegen sie. Und mal sagen, genauso wie Internet und Smartphone unsere Welt auf den Kopf gestellt haben, ohne dass es vorher jemand damit gerechnet hat, wird irgendwas kommen, was unsere Welt vollkommen auf den Kopf stellen wird, was noch gar keinen auf den Schirm hat, was sich vielleicht so in ganz kleinen Dingen andeutet, aber keiner denkt, okay, das haut jetzt so richtig rein. Also wir müssen uns auf riesige Überraschungen gefasst machen und wissen noch nicht, in welche Richtung sie gehen. Aber das werden die wirklichen Hämmer sein. Und auch deshalb ist jede Prognose für 2050 ist schön. Aber die wirklichen Hämmer, die werden wir damit nicht erfassen.
Das heißt, über den schwarzen Schwan oder die schwarzen Schwäne können wir uns dann erst 2050 unterhalten, wenn wir auf diese Episode zurückblicken und gucken, was davon hat sich bewahrheitet und was nicht.
Ja, so ungefähr ist es.
Ja, haben wir außer den schwarzen Schwänen denn noch was vergessen, Klaus?
Ja, wir haben vieles nur ganz kurz. Es ist ja auch gar nicht möglich, alles anzuschneiden. Wir haben gar nicht über den 3D-Druck gesprochen zum Beispiel. Stimmt. Würde ich auch ungerne mit zwei Sätzen machen, denn alleine diese Technologie ist um so vieles größer, als die meisten Menschen auch nur ahnen. Viele denken, ach, dann habe ich zu Hause so eine Maschine, die macht mir dann einen Eierbecher oder so. 3D-Druck krempelt unsere ganze Welt, unser ganzes Denken von Materie um. Was wir auch nicht angesprochen haben, ist alles, was mit virtueller Welt zu tun hat. Augmented Reality. Das ist auch viel realer, als man denkt. Also wir werden 2050 werden wir zwischen realer und wirklicher Welt gar nicht mehr unterscheiden können, so wie das ist. Weil vieles ineinander übergeht. Man wird Videokonferenzen haben. Man sitzt gemeinsam am Tisch, aber es ist virtuell. der Unterricht, Klassenausflüge oder so, ne? Das ist kein blöder, langweiliger Geschichtsunterricht mehr, sondern man macht eine Exkursion ins antike Rom und, ne? Und man wird das auch so erleben. Also wir haben noch über ganz, ganz vieles nicht gesprochen, ne? Aber daran merkt man schon, wie disruptiv das Ganze ist und dass es nicht einfach nur ein lineares Weiterdenken ist, sondern tatsächlich exponentiell.
Ja, wir haben auch weitergedacht. Das war beim letzten Mal, haben wir ja dir zum Abschluss ein paar Fragen, so ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt, wenn du dich dran
erinnerst. Ja, ganz furchtbar, weil ich kein Fernsehgucker wie nicht zu den Filmen sagen konnte.
Das ist gut, was nämlich jetzt auf dich zukommt, hat gar nichts mit Filmen zu tun. Sondern wir haben so ein paar Sätze vorbereitet und würden dich einfach bitten, die zu vervollständigen.
Ja, ich lasse mich überraschen.
Philipp, willst du?
Kann ich machen. Okay, Klaus, erster Satz. Die Existenz von Aliens halte ich für...
Sicher.
Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich...
Unbekannte fliegende Objekte.
Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig? Wäre das?
Fällt mir jetzt keiner ein. Blackout.
Ein Buch, das meine Arbeit... Kein Problem. Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
Mich prägen im Moment viele Bücher. Zum Beispiel Die Zukunft ist schneller als du denkst oder Factfulness. Das ist ein deutsches, der Titel ist englisch, aber das Buch ist deutsch. Es geht oder von Harari Die Geschichte der Menschheit das, und solche Sachen. Also das sind so diese eher Sachbücher. Das, ja.
Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eines meiner Bücher zu verfilmen? Dann wäre das?
Endlich, wir sind nicht allein.
Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr?
2100.
Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
Kann ich mal für ein paar Minuten mitkommen oder ein paar Stunden oder Tage?
In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
Ja, dieses gelöst haben. Wohin mit den Verbrennerautos? Ne? Die werden eingeschmolzen.
Und dieses Problem neu geschaffen.
Ach Mann. Ihr saugt einen ja richtig aus hier.
Ja. Soll sich auch lohnen.
Genau. Ja, soll sich auch lohnen. Wie alt dürfen die Menschen werden?
Ja, das ist wahrscheinlich sogar wirklich ein Problem, glaube ich.
Ja.
Das haben wir ja eben nur so grob angedeutet, aber wenn Medizin alles möglich macht, dann stellt sich irgendwann auch die Frage, wie lange macht sie eigentlich alles möglich?
Mhm.
Ja, super. Klaus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir dich aussaugen durften.
Ja.
Und
ich danke euch für eure schönen Themen und die Möglichkeit, über so spannende Sachen zu sprechen. Das finde ich sehr, sehr, macht unglaublich viel Spaß, ja.
Ja, sehr gerne wieder. Wir müssen ja nochmal einen Podcast planen, um über 3D-Druck und virtuelle Realität miteinander zu sprechen. Da hast du uns ja eben schon darauf hingewiesen, dass wir das sträflich vernachlässigt haben und beides Themen sind, die man nicht kurz gegen Ende des Podcasts aufmachen sollte, weil quasi ein neuer Podcast da drin wohnt.
Ja, die sind so unglaublich interessant und vielfältig. Also deshalb ist es wirklich zu schade, wenn man die einfach nur mit ein paar Sätzen abtut.
Musst du halt nochmal wiederkommen.
Ja, gerne.
Klaus, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören an unsere Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst, und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.